Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
New York ist für mich eine Stadt, die ich bisher nur aus Serien und Filmen gekannt habe. Also einfach wie so eine Art Traumstadt. Daniela Wiesler, meine Kollegin, ist jetzt gerade aktuell in New York und das nicht zum ersten Mal. Wir haben das Gespräch wegen der Zeitverschiebung vorher aufgezeichnet und ich habe sie gefragt, warum sie denn immer und immer wieder nach New York City reist.
Ach, das ist ganz schwer zu beschreiben. Die Stadt hat einfach so was Besonderes, Einzigartiges, Einsaugendes. Die Größe, die Kulturdichte, die Vielfalt, diese Alles-ist-möglich-Mentalität, die vielen Menschen, das Pulsierende, die Geräuschkulisse 24 Stunden am Tag. Vielleicht hört man es im Hintergrund, vielleicht auch nicht. Dauernd gehen hier Sirenen, Hupen ist zu hören, das ganze Tempo. Ich habe einfach immer wieder alle paar Jahre Sehnsucht nach New York. Man muss aber auch sagen, das Leben hier treibt den Puls auch immer ein bisschen in die Höhe. Also es ist nicht wirklich eine Wellnessreise, sondern immer eher so ein Rausch. Wir hatten uns diesmal so vorgenommen, nicht so viel zu machen. Aber wenn man einmal hier ist, dann wird man einfach mitgerissen von all den vielen Möglichkeiten, die es hier gibt.
Ja, eine Freundin von mir ist aktuell auch in New York und sie hat mir gesagt, gerade auch was das Kulturangebot angeht, es gibt so viele Möglichkeiten. Sie fühle sich schon fast ein bisschen gelähmt und wisse gar nicht, was sie genau machen soll. Sie haben ja bestimmt auch ganz schön viel Kulturelles geplant. Was darf man da aktuell nicht verpassen in New York?
Ja, New York ist ja immer eine Megakulturmetropole, aber jetzt im Herbst wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Im Moment finden eine Art Kulturwochen statt und jetzt dieses Wochenende ist die Aktion Open House New York. Da kann man in vielen Kultureinrichtungen hinter die Kulissen gucken. Es gibt unzählige Aktionen in Theatern, Konzerthäusern, Museen und in vielen, vielen Galerien in allen New Yorker Stadtteilen, nicht nur im Künstlerviertel Soho oder Greenwich Village. Aber was ich immer mache, ist in mindestens ein Theaterstück zu gehen. Broadway ist für mich ein absolutes Muss in New York. Es gibt eine unzählige Auswahl von Theaterstücken und Shows. Allein am Broadway hat man jeden Abend die Wahl zwischen 45 Stücken. Und das geht dann vom Ein-Mann-Theaterstück bis zum riesigen 3,5-stündigen Spektakel wie Harry Potter mit vielen Spezialeffekten und Zauberflügelchen und fliegenden Büchern oder Megashows wie Großer Gatsby oder Cabaret. Und was halt schön ist, man kann ja hautnah auch immer wieder Hollywood-Schauspieler sehen, die sich einfach nicht nehmen lassen, am Broadway oder Off-Broadway nochmal auf der kleinen Theaterbühne zu stehen. Im Moment spielen hier Mia Farrow, Katie Holmes, Robert Downey Jr. Nächstes Jahr kommt George Clooney mit einem Stück. Wow. Und natürlich warten dann auch immer die Fans am Künstlerausgang. Aber was ganz spannend ist, es wird hier gar nicht so ein Gewese drum gemacht. Auch insgesamt ist die Art der Kulturrezeption hier eine ganz andere. Es fühlt sich eher so an wie eine Gebrauchskultur, die für die Menschen hier in New York zum Alltagsleben sozusagen dazugehört. Die kommen ins Theater mit ihren ganz normalen Alltagsklamotten. Man kauft an der Bar große Plastikbecher mit Cola oder Wein und nimmt die mit an seinen Platz im Theater. Und was für uns ganz ungewohnt ist, es wird am Ende überhaupt nicht lange applaudiert, egal wie gut das Stück war. Wir haben vor ein paar Jahren mal Tom Hanks im Theater gesehen. Da gab es zumindest einen zweiten Vorhang. Ansonsten wird so einmal kurz geklatscht, dann steht man auf und geht. Aber das scheint auch so eine generelle Sache zu sein. Das war ähnlich auch im Madison Square Garden, der wahrscheinlich berühmtesten Sportarena der Welt. Da haben wir diese Woche die New York Knicks beim Basketball gesehen. Und 10 Minuten nach Spielende war die komplette Arena leergeräumt. Also in New York und ich glaube überhaupt in Amerika wird nicht lange nachgeglüht. Wenn Schluss ist, ist Schluss.
Finde ich spannend zu hören, gerade auch, weil Sie ja auch erwähnten, welche großen Namen da auf den Bühnen stehen. Und am Broadway in New York zu spielen, ist ja auch der Traum vieler Schauspielerinnen und Schauspieler auf der ganzen Welt, in den USA sowieso. Es ist schon auch sehr schwer, das als Künstlerin oder Künstler dahin zu schaffen, oder?
Absolut. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall, denn die Konkurrenz ist wirklich hart. Das kann man auch so ein bisschen fühlen, wenn man ins Ellen Stardust Diner geht. Das ist ein wunderbarer Ort, ein klassisches amerikanisches Diner im Retro-Stil mit so roten Plastiksitzbänken. Und das Besondere ist, die Kellnerinnen und Kellner sind alle eigentlich ausgebildete Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen, Tänzer, selbst erhoffte Musical-Stars sozusagen in Warteschleife. Die hoffen hier im Diner für den Broadway entdeckt zu werden. Und das bedeutet, die nehmen ganz normal Bestellungen auf, servieren und plötzlich, wenn ihr Part ist, dann greifen sie sich im Mikro, springen auf den Tisch und schmettern irgendeinen Musical-Song in absoluter Perfektion und mit einer Stimmgewalt, die echt beeindruckend ist. Und wenn das Lied vorbei ist, geben sie das Mikro da ab, dann nehmen sie den Putzlappen und wischen den Tisch und fragen, darf es noch was sein? Also sehr, sehr besonders. Unsere Kellnerin hat uns erzählt, dass sie hier arbeitet, um sich die Classes, die Kurse in Tanz und Musik leisten zu können, die sie in jeder freien Minute außerhalb ihrer Schichten belegt. Und natürlich hofft sie immer, dass irgendein Produzent im Publikum sitzt und sie an den Broadway holt. Das passiert wohl auch immer mal wieder. Sie sagte, jüngst sind jetzt zwei Kolleginnen in die Musicals Wicked und Back to the Future geholt worden. Aber natürlich passiert das nur selten. Aber wenn man da ist und dann hat man die Show direkt mit dabei und drückt dann danach die Daumen und das ist immer wieder ein besonderer Abend.
Das klingt auf jeden Fall unterhaltsam. In New York gibt es ja aber nicht nur eine großartige Theaterwelt, sondern auch Hochhäuser, Wolkenkratzer. Ist das auch für Architekturinteressierte ja eine interessante Stadt?
Absolut. Architektonisch und auch vom Gefühl, ehrlich gesagt. Ich bin absoluter Wolkenkratzer-Fan. Ich muss da immer wieder hoch und diese riesige Stadt von oben sehen, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, um immer wieder ein gutes Gefühl für die Stadt und ihre Topografie zu bekommen. Es ändert sich ja hier ständig was. Es gibt jedes Mal neue Skyscraper und immer wieder neue Besonderheiten, die den Besuch noch mal mehr pimpen sollen, also um die Zuschauer, um die Gäste sozusagen werben. Jeder Wolkenkratzer hat auch seine Fans. Der höchste ist mit 541 natürlich das One World Trade Center, der Nachfolger der Twin Towers. Aber von da unten im Finanzdistrikt hat man, finde ich, nicht so einen schönen Blick auf den oberen Teil der Stadt. Dann eine der jüngsten Wolkenkratzer ist das One Summit Vanderbilt in Midtown, vierthöchste von New York. Der hat eine Aussichtsplattform, die direkt über mehrere Etagen ist, mit einem mega Panoramablick über die New Yorker Skyline. Und das ist aber eher so ein interaktives, immersives Erlebnis mit Spiegeln und Glas und gläsernem Boden. Ganz frisch, erst 2 Wochen alt, ist die jüngste Attraktion hier. Das ist der Skylift. Da steigt man auf der 70. Etage auf dem Dach auf eine kleine gläserne Freiluftplattform und wird nochmal 3 Stockwerke in die Höhe geschraubt und um die eigene Achse gedreht und hat so einen 360-Grad-Blick auf New York. Also man hat da wirklich das Gefühl, zwischen den Wolkenkratzern zu schweben. Wie gesagt, schwindelfrei sollte man sein. Auch bei The Edge, das ist ein Hochhaus unten am Hudson Yard. Das hat einen Glasboden, wo man 353 Meter in die Tiefe guckt. Und da kann man sogar noch mit Klettergurt angeseilt auf die Spitze des Gebäudes klettern und sich da mal so über den Abgrund lehnen. Also man kann sich ganz viel Adrenalin noch extra produzieren, wenn man das möchte. Aber mein absoluter Lieblingswolkenkratzer hat das alles nicht. Das ist das Empire State Building. Und hier muss ich immer mindestens einmal hoch.
Das ist ja, würde ich sagen, auch mit das berühmteste Gebäude New Yorks. Warum gehen Sie immer wieder zum Empire State Building?
Ich glaube, das ist einfach dieser zeitlose Klassiker. Das ist ja 93 Jahre alt. Wir kennen es aus unzähligen Hollywood-Filmen. Es ist dieser wunderschöne Art-Deco-Bau mit perfekten Proportionen. Es sind die vielen Geschichten um das Empire, dass da zum Beispiel im Schnitt 25 Mal im Jahr der Blitz einschlägt in diesen Antennenmast auf dem Dach. Der war ursprünglich mal dafür vorgesehen, dass hier Zeppeline anlanden können. Das wurde aber nur ein einziges Mal mit einem kleinen Luftschiff gemacht. Und diese starken Aufwinde haben das so wackeln lassen, dass man das dann schnell wieder gelassen hat.
Und davon abgesehen hat das Empire State Building, was ja sehr geschichtsträchtig ist mit seinen 90 Jahren, aber nicht verändert, oder?
Es ist schon ein bisschen innerlich sozusagen renoviert worden. Es ist alles komplett auf erneuerbare Energien umgestellt worden, zum Beispiel die Glühbirnen durch LED ersetzt. Es gibt eine sehr eindrückliche Ausstellung, die zeigt die Bedeutung, die der Bau des Gebäudes damals hatte. Das war ja eine logistische Meisterleistung. Diese 443 Meter inklusive Antenne wurden damals in 410 Tagen hochgezogen. Das muss man sich vorstellen. Der Stahl kam manchmal noch warm oben an, aber auch psychologisch für die Stadt in Zeiten schlimmster Depression der 30er Jahre. Das kriegt man da so hautnah mit. Und es gibt seit kurzem auch so eine 360-Grad-Indoor-Aussichtsplattform. Da bin ich aber gar nicht hin, weil für mich das Beste ist und bleibt die Freilicht-Aussichtsplattform auf der 86., die man kennt, mit diesen hüfthohen, dicken Steinmauern, den gebogenen Metallzäunen, bei Wind und Wetter draußen sein. Und ich kann mich immer nie richtig entscheiden, welcher Blick der schönste ist und welche Tageszeit. Und deswegen gehe ich am liebsten gegen 5 Uhr hoch und bleibe so 3-4 Stunden, um alles zu erleben. Sonne, Sonnenuntergang, Blue Hour, wenn die ganzen Lichter an den Häusern angehen und dann nachts. Und dann laufe ich immer um das Gebäude auf dieser Terrasse sozusagen herum und saug die verschiedenen Blicke auf.
Was ist denn das Besondere, wenn Sie jetzt, sage ich mal, diese Aussicht beschreiben am Herbst?
Der Herbst ist definitiv in New York angekommen. Es hat in dieser Woche einen totalen Temperatursturz gegeben von 24 auf 14 Grad. Und das tut der Herbstfärbung der Bäume gut. Die Gegend hier in Neuengland, aber auch der Staat New York, sind ja berühmt für die Fall Foliage. Die Menschen kommen extra hierher nach Neuengland, um sich die Herbstfärbung anzuschauen jedes Jahr. Es gibt im Netz und in den Nachrichten extra so einen Tracker. Da kann man in Echtzeit verfolgen, wo sich im Staat New York man die schönste Herbstfärbung blicken lässt. Und man sieht von da oben den Central Park, die grüne Lunge New Yorks und das die sozusagen die Ruhr-Oase. New York ist ja eine der grünsten Städte Amerikas, das denkt man gar nicht. Und da kann man von oben wirklich sehen, wie jetzt die Farben sich ändern, wie das Orange wird, wie das Gelb wird und Rot. Da gibt es ja auch schon kleine Inseln, die man sehen kann. Das ist aber noch gerade im Anfang. Und die Farben leuchten hier übrigens so besonders intensiv, weil wettertechnisch hier in der Gegend die perfekten Bedingungen sind. Die Nächte sind kalt, die Tage sind hell und das macht die Intensität der Farben aus.
Meine Kollegin Daniela Wiesler war wieder einmal in New York und hat den Herbst dort miterlebt. Vielen Dank, Daniela Wiesler, für Ihre Zeit.